Die Nacht hatte sich wie ein feuchter Lappen über St. Eves Hospital gelegt. Es war eine jener Nächte, die sich schwer und alt anfühlten, als hätte das Gebäude selbst ein Gedächtnis. Und ich, Leandro Elwood, war wieder einmal mittendrin. Mein Dienst begann um 20 Uhr. Jetzt, 33 Stunden später, war ich immer noch wach. Meine Augen im Spiegel waren rot und eingefallen. Nicht vom Weinen, nein. Das hätte wenigstens etwas Menschliches gehabt. Ich war einfach nur müde. So müde, dass selbst die Trägheit wehtat. Die Neonlichter im Waschraum flackerten, als würde das Gebäude mich auslachen. Mein Gesicht fühlte sich fremd an, als ich mir Wasser darüber spritzte. Mit der Verzweiflung eines Mannes, der versucht, in einem Albtraum aufzuwachen. Während ich meine Hände schrubbte, spielte sich der alte Reim wieder und wieder in meinem Kopf ab. Ein Kindervers über seltsame Dinge in der Dunkelheit. Wenn deine Träume dich weit genug tragen, finde den Morgenstern, sie gewährt dir drei Wünsche. Einer ist frei, einer ist fair. Beim dritten bist du ihr. Der Reim war unter dem Personal bekannt, besonders bei den Älteren. Man nannte ihn Lucys Lied. Manche lachten darüber, andere murmelten ihn nervös vor sich hin. Ich wusste nicht, woher er stammte, aber ich hasste ihn. Vor allem, wenn er sich so penetrant in meinem Geist festsetzte. Ich war kein Arzt, kein Pfleger. Mein offizieller Titel lautete Nachtsicherheitsbeauftragter. Aber in Wahrheit war ich eine Mischung aus Türsteher, Hausmeister und Aufpasser für Dinge, die angeblich gar nicht existieren sollten. Während meiner Schicht saß ich meist in einem viel zu kalten Raum voller Monitore oder drehte meine Runden durch die verlassenen Korridore. St. Eves war kein gewöhnliches Krankenhaus. Hier geschehen Dinge, über die man nicht spricht. Dinge, für die es keine Protokolle gibt. Die Pandemie hatte die Belegschaft stark dezimiert. Manche kündigten, andere verschwanden einfach. Zurück blieben Leute wie ich, die zu müde oder zu arm waren, um sich einen anderen Job zu suchen. Hätte man mich gesetzlich zwingen können, rund um die Uhr im Dienst zu bleiben, sie hätten es längst getan. Ich hatte noch 40 Minuten bis zum Schichtbeginn, aber ich war sowieso nie wirklich raus aus dem Dienst. Ich trottete durch den schmalen Gang zur alten Personalcafeteria. Die neue war modern, steril und laut. Die alte war dunkel, mit brummendem Kühlschrank und knarzenden Fenstern, aber sie war wenigstens leer, dachte ich. Als ich die Tür aufschob, sah ich Camilla und Thiago, wie sie sich leise stritten und gleichzeitig etwas in die Mikrowelle schoben. Ich erkannte Camilla sofort. Helles Haar, Sommersprossen wie Zimt auf Milchhaut. Ihr Cousin Thiago, ein paar Jahre älter, mit warmer Haut, dunklen Locken und einem lockeren Lächeln, das nicht so recht in diese Umgebung passte. »Schon wieder auf den Beinen?«, fragte Thiago mit einem leichten brasilianischen Akzent und reichte mir meinen Becher. Darauf stand mein Name in schiefen Buchstaben. »Meine Schicht beginnt in 40 Minuten«, antwortete ich. Mein Magen knurrte. Ich wollte nichts essen, aber mein Körper protestierte. Camilla schob mir kommentarlos ein Sandwich über den Tisch. Ich sagte nichts. Sie hatte recht. Wir setzten uns ans Fenster. Der Regen trommelte gegen die Scheibe. Tief unten, auf dem verlassenen Platz neben dem Altbauflügel, stand eine Gestalt inmitten eines Kreises aus Schatten. Ich zwang mich wegzusehen. Vielleicht war es nur eine Einbildung. Vielleicht auch nicht. Mein Nacken prickelte. Ich versuchte nicht an das Knistern in der Luft zu denken. Nicht an das Geräusch wie von Eisen auf Fliesen. Ich zwang mich zu glauben, dass es nur der Wind war. Und nicht der metallische Geruch von Rost und Rauch, der langsam in den Raum sickerte. »Du riechst sie, bevor du sie siehst«, hatte jemand einmal gesagt. Ich roch Eisen. Ich roch Rauch. Ich roch verbranntes Fleisch. Die Temperatur fiel merklich. Und dann erschien es. Ein Engel. Ein Grigori. Er war riesig, über 2 Meter hoch, musste sich bücken, um durch die Tür zu passen. Seine Robe war zerschlissen, rostige Metallplatten klebten an seiner grauen Haut. Ein einzelner Knochenschleifenring wölbte sich um seinen Schädel wie ein zerbrochener Heiligenschein. Seine Augen, falls man sie so nennen konnte, verbargen sich hinter einer Maske aus altem Metall. Er trat näher. Ich erstarrte. Die Luft roch nach kaltem Ruin. Camilla starrte auf ihr Handy. Thiago kaute langsam weiter. Wir wussten alle. Nicht reagieren. Nicht zurückweichen. Nicht ansehen. Das Wesen beugte sich zu mir so nah, dass ich seinen Atem spürte. Wie kalte Spinnweben auf meiner Haut. Dann wandte es sich zu Thiago und hob die Hand. Seine klauenartigen Finger umfassten dessen Hals. Und dann ging alles schief. Thiago, ohne jeden Respekt vor übernatürlicher Etikette, rammte dem Engel eine Gabel durch das Gesichtsgitter. Der Engel zuckte zurück, krächzte. Dann schnellte er erneut nach vorne. Diesmal mit mehr Wut als Neugier. Ich seufzte, stand auf und griff nach meinem Schlagstock. Noch 20 Minuten bis zum offiziellen Dienstbeginn. Doch der Grigori kümmerte sich nicht um Zeitpläne. Er wollte Blut. Als ich zuschlug, war es, als würde ich gegen einen Baum hauen. Camilla schleuderte Tassen und Teller gegen den Schädel des Engels. Thiago fluchte und schleuderte einen Käsehobel wie ein Ninja. Wir waren ein improvisiertes Trio im Kampf gegen ein Monster aus einer anderen Welt. Der Engel fiel schließlich. Keuchte, flackerte, schrie wirre Worte über Verrat und Licht und starb erst, als wir seinen Halo, den Knochenschleifenring, von seinem Kopf absägten. Ich lehnte mich gegen die Wand und atmete schwer. Meine Uniform war mit Frost überzogen. Es war Mai. Ich blickte zu den anderen. »Das war einer«, sagte ich. »Wie viele sind noch unterwegs?« Camilla lugte aus der Tür und flüsterte, »Drei, vielleicht mehr.« Ein neuer Dienst hatte begonnen und die Engel warteten schon. Das Wesen lag noch reglos am Boden, sein zerbrochener Körper wie ein verdorbener Altar aus rostigem Eisen und zerrissenem Fleisch. Die Käsemesser, mit denen Thiago es niedergestreckt hatte, steckten noch immer schief in der Brust, ihre Griffe glänzten im flackernden Licht der Deckenlampe. Schwarzes Blut klebte daran wie kalter Teer. Aber das Schlimmste war nicht der Anblick. Es war die Stille danach. Die Cafeteria, so klein und eng sie auch war, fühlte sich plötzlich wie ein Mauseloch an. Jeder Laut war zu laut. Der Tritt auf zerbrochenes Porzellan, das Zischen des Wasserspenders, mein eigener Atem. Ich starrte das Ding an, wartete auf ein letztes Zucken, aber da kam nichts mehr. Nur dieser beunruhigende, leere Blick durch die Maske, als würde noch immer etwas darin lauern. »Wir sollten hier weg«, flüsterte Camilla, die sich vorsichtig vom Tisch erhob. Ihre Stimme zitterte leicht, aber sie wirkte gefasster, als ich es erwartet hätte. »Wenn einer es bis hierher geschafft hat, dann sind wahrscheinlich noch mehr unterwegs.« Ich nickte stumm. Thiago sammelte wortlos die benutzten Messer ein, warf einen entschuldigenden Blick in Richtung Decke. »Tut mir leid, Eddie. Ich glaube, ich muss das Käsemesserset ersetzen.« Seine Worte klangen sarkastisch, aber das war nur Fassade. Jeder von uns hatte seine eigene Art, mit Angst umzugehen. Wir verließen die Cafeteria so leise wie möglich. Draußen im Gang war es still. Zu still. Ich wusste, dass es ein Fehler wäre, diesem Frieden zu trauen. Ich zog meine Taschenlampe hervor und richtete den Strahl auf den Boden. Die Fliesen glänzten. Doch das Licht wurde von feinen, frostähnlichen Spuren unterbrochen, als hätte jemand Eisstaub hinterlassen. »Wohin?«, fragte Camilla leise. »Sicherheitsraum. Von dort aus können wir die Kameras checken. Wenn wir Glück haben, ist der südliche Flügel noch sauber.« Ich zwang mich, ruhig zu sprechen. Jeder Satz musste durch trockene Lippen und einen Hals, der sich anfühlte, als wäre er voller Staub. Wir schlichen los, Schritt für Schritt, den Gang entlang, vorbei an dunklen Abzweigungen und abgedeckten Türrahmen. Der Lichtstrahl meiner Taschenlampe zitterte. Nicht, weil ich ihn nicht ruhig halten konnte, sondern weil das Gebäude selbst vibrierte. Als würde es atmen. An jeder Ecke blieben wir stehen. Ich sah zuerst, dann gab ich ein Zeichen. Dreimal bogen wir ab, zweimal mussten wir in leere Räume flüchten, als wir das leise Schleifen metallischer Gliedmaßen hörten. Die Engel bewegten sich langsam, aber sie suchten. Und wenn sie dich fanden, war es wie ein Erfrieren im Innersten. Einmal huschte etwas Großes über den Flur. Ich warf mich gegen die Wand, drückte Camilla hinter eine Putzkammer und zerrte Thiago mit. Das Ding schwebte nicht. Es schleifte. Metall auf Fliesen, ein dumpfer, schleppender Laut. Ich hielt die Luft an, zählte langsam bis 20 und erst als ich mir sicher war, dass das Wesen vorbei war, wagte ich wieder zu atmen. »Was war das für einer?« flüsterte Thiago mit belegter Stimme. »Größer als ein Grigori«, murmelte ich. »Vielleicht ein Choir oder...« »Schlimmer«, Camilla schluckte. »Wollen wir es wirklich wissen?« Ich schüttelte den Kopf. Wir erreichten den Sicherheitsraum. Ich schloss auf, schob uns hinein, verschloss die Tür hinter uns doppelt. Hier drin roch es nach altem Kaffee, Elektronik und Angst. Die Monitore zeigten flackernde Bilder aus allen Bereichen des Krankenhauses. Ich schaltete die Aufnahme zurück zur Cafeteria. Der tote Engel war noch da, bewegte sich nicht. Kein Trick. Dann schwenkte ich weiter. Flur Nord, leer. Flur Süd, leer. Gang C. Eine einzelne Gestalt, halb verborgen im Schatten. Ich zoomte heran. Ein weiterer Grigori rührte sich kaum, als würde er warten. »Was zur Hölle wollen die hier?«, fragte Camilla und starrte den Bildschirm an. »Seelen«, antwortete ich tonlos. »Sie riechen sie. Wenn jemand stirbt, sammeln sie sich. Und in einem Krankenhaus wie diesem sterben Menschen. Ständig.« Thiago runzelte die Stirn. »Aber warum werden es mehr? Noch vor einem Jahr war das alles viel seltener.« »Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Aber ich habe eine Theorie. Vielleicht hat jemand zu viele Wünsche ausgesprochen. Vielleicht, wird etwas zurückgeholt.« Camilla drehte sich zu mir. »Du meinst Lucien?« Ich sah sie lange an, ehe ich antwortete. Sie war nicht das, was wir dachten. Ein Moment der Stille folgte. Draußen kratzte etwas an der Tür. Ich griff nach meinem Schlagstock, auch wenn ich wusste, dass er gegen höhere Engel kaum etwas ausrichten konnte. »Wir müssen in Bewegung bleiben. Wenn die hier sind, ist das ganze Krankenhaus kontaminiert. Und ich will nicht herausfinden, was passiert, wenn ein Choir oder Schlimmeres hier reinspaziert.« Camilla nickte. »Wohin?« Ich holte tief Luft. »Wir nehmen den alten Flur, durch den Innenhof. Dort ist es ruhiger. Und wenn wir Glück haben, können wir von dort zu den oberen Apartments. Vielleicht sind sie noch nicht erreicht worden.« Thiago zückte ein altes Funkgerät, drehte es auf. Es knisterte nur, kein Signal. »Verdammt«, murmelte er. »Dann bleibt uns nur eins«, sagte ich und zog die Tür auf. Der Gang war leer. Noch. »Los, bevor sie es sich anders überlegen.« Wir verließen den Sicherheitsraum mit schnellen, lautlosen Schritten. Der Krieg hatte längst begonnen. Und St. Eves war das Schlachtfeld. Der Gang hinter dem Sicherheitsraum war dunkler als erwartet. Das Licht der Taschenlampe tanzte über die Wände, auf denen der Putz in dünnen Fetzen hing, wie abblätternde Haut. Wir bewegten uns leise, aber ich wusste, dass es ohnehin keinen Lärm gebraucht hätte, um sie anzulocken. Sie spürten dich. Sie rochen dich. Die Engel brauchten kein Geräusch. Nur deine Angst. Ein kalter Luftzug streifte meinen Nacken. Kein Wind. Kein geöffneter Schacht. Es war einfach da, wie der Hauch eines toten Gottes. »Bleib dicht beieinander«, flüsterte ich. Camilla nickte stumm. Thiago schob sich hinter uns her, eine rostige Metallstange in der Hand, die er aus einem Regal gefischt hatte. Sie war nicht viel, aber besser als nichts. Ich hielt meinen Schlagstock fester. Meine Finger waren taub, nicht vor Kälte, sondern vor dem, was gleich hinter der nächsten Ecke lauern könnte. Wir erreichten die Abzweigung zum alten Ostflügel. Ein Schild hing schief an der Wand. Zutritt für Unbefugte verboten. Darunter war mit Kugelschreiber etwas hinzugefügt worden. Und für Befugte auch. »War das schon immer da?«, fragte Thiago leise. »Nein«, antwortete Camilla. »Ich sagte nichts. Ich hatte die Handschrift erkannt. Sie gehörte Laurel, bevor sie verschwunden war.« Wir bogen in den Korridor ein. Der Putz hier war feuchter. Die Luft roch nach Schimmel, nach Rost und nach etwas anderem. Etwas, das ich nicht benennen konnte. Etwas wie verbrannte Knochen. »Was genau sind diese Dinger eigentlich?«, fragte Thiago nach einigen Metern, als wir sicher waren, dass nichts hinter uns her war. »Die Grigori?«, fragte ich zurück, obwohl ich wusste, dass er es meinte. Er nickte. Ich holte tief Luft. »Es sind Engel. Zumindest, nennen sie sich so. Reste, Splitter, Schatten von etwas, das einmal Licht war. Sie kommen, wenn jemand stirbt. Sie versuchen, das letzte Glimmen einer Seele zu verschlingen. Manchmal reden sie, meistens in Versen, als würden sie etwas rezitieren, das sie selbst nicht mehr verstehen. »Und warum töten sie dann alles?«, flüsterte Camilla. »Weil sie nicht mehr wissen, wer sie sind«, antwortete ich. Wir blieben vor einer doppelten Tür stehen. Sie führte zum Innenhof. Ich warf einen Blick durch das kleine Sichtfenster. Nichts. Keine Bewegung. Nur Regen, der über das Moos an den Mauern rann. Ich schob die Tür vorsichtig auf. Der Innenhof war einmal ein Garten gewesen. Jetzt war er eine Ruine. Pflastersteine waren aufgebrochen, der Brunnen in der Mitte war voller Schlamm und rostiger Werkzeuge. Die Luft war kälter hier, aber nicht so wie draußen. Es war ein inneres Frösteln, das die Gedanken lähmte. Wir überquerten den Hof hastig, unsere Schritte auf nassem Stein kaum hörbar. Mein Blick wanderte immer wieder zu einer Stelle in der linken Ecke, wo ein kleiner Kreis aus verbrannter Erde zu sehen war. Ich wusste, dass dort etwas war. Etwas, das nicht hierher gehörte. »Was ist das?«, fragte Camilla. »Ein Knotenpunkt«, sagte ich. »Dort erscheinen sie manchmal. Wenn jemand stirbt.« Sie sah mich erschrocken an. »Hier draußen?« Ich nickte. »Vor 2 Wochen starb ein Patient, genau dort. Herzstillstand. 5 Minuten später tauchte ein Grigori auf, mitten im Regen. Niemand hatte ihn reingelassen.« »Wie tötet man sie?«, fragte Thiago. Ich hielt inne. Wir standen jetzt vor dem Nebeneingang zum Ostflügel, einer alten Eisentür mit schiefer Klinke. Ich sah die beiden an. »Indem man ihnen den Heiligenschein entfernt.« »Was?«, flüsterte Camilla. »Die Knochenschleife um ihren Kopf. Sie ist Teil von dem, was sie einst waren. Sie trägt ihre letzte Verbindung zum Licht. Zerstört man sie, bricht der Rest zusammen. Es ist, als würde man ein Kabel kappen.« Thiago verzog das Gesicht. »Und wenn man es nicht schafft?« »Dann laufen sie weiter«, sagte ich. »Lange. Sehr lange.« Ich drückte die Tür auf. Ein modriger Geruch schlug uns entgegen. Alte Medizin, Desinfektionsmittel, Eisen. Und dieser Hauch von verbrannter Luft, der immer dann kam, wenn einer von ihnen in der Nähe war. Drinnen war es fast völlig dunkel. Ich schaltete das Licht meiner Taschenlampe auf maximale Helligkeit. Die Wände waren voller dunkler Flecken. Manche davon waren nur Feuchtigkeit, andere nicht. Ein leises Klicken ertönte, dann ein schleifendes Geräusch. Wir blieben stehen. Hinter einer der Türen rechts war Bewegung. Ich richtete die Taschenlampe auf den Türspalt. Die Klinke bebte leicht. Dann hörte das Geräusch auf. »Lass uns weitergehen«, flüsterte Camilla, ihre Stimme angespannt. Wir bewegten uns vorwärts, Schritt für Schritt. Ich zählte still. 8 Schritte, 9, 10. Dann blieb ich stehen. Der Boden unter uns war kälter geworden, viel kälter. »Er ist hier«, flüsterte ich. »Wer?«, fragte Thiago. Ich zeigte nach vorne. Direkt vor uns stand ein weiterer Grigori. Er hatte uns bemerkt, bewegte sich aber nicht. Seine Rüstung war noch zerfurchter als die des ersten Wesens. Der Halo über seinem Kopf war halb gebrochen, ein Zeichen, dass er bereits einmal angegriffen worden war. Vielleicht hatte er überlebt. Vielleicht war das der Grund, warum seine Augen in der Maske so voller Hass glühten. Ich hob den Schlagstock, aber ich wusste, das würde nicht reichen. Tiago, der Schraubenzieher, Camilla, Lichtstrahl direkt auf die Augenplatte. Es ging schnell, zu schnell. Das Wesen brüllte, ein Laut, der aus rostigen Glocken zu kommen schien. Es stürmte vor, klirrte gegen die Wände, schleuderte Tiago mit einem Arm gegen einen alten Medikamentenschrank. Ich sprang dazwischen, rammte den Schlagstock gegen seinen Hals. Nichts. Camilla schrie auf, als der Engel nach ihr griff. Doch sie hielt durch. Das Licht blendete das Wesen, und in diesem kurzen Moment war es verwundbar. Tiago, benommen, aber bei Bewusstsein, schleuderte den Schraubenzieher wie einen Speer. Er traf den Hollow. Ein klirrendes Geräusch. Ein Riss. Noch einer. Ich sprang hoch, packte die Maske und zog. Mit aller Kraft. Der Knochenkreis zerbrach mit einem letzten splitternden Laut. Der Grigori erstarrte. Dann brach er zusammen, wie ein leerer Sack aus Fleisch und Stahl. Die Stille kehrte zurück. »Zwei«, sagte ich leise. »Was meinst du?« fragte Camilla zitternd. »Zwei von diesen Dingern. In nur einer Nacht.« Ich blickte in den Flur. »Es werden mehr.« Es gab einen Moment der Ruhe nach dem Sturz des zweiten Grigori, aber es war eine trügerische Ruhe, wie das leise Knirschen von Eis kurz bevor es bricht. Wir wussten alle, dass das nicht das Ende war. Nur eine Pause. Eine Pause vor dem nächsten Schrei, vor dem nächsten Engel. Wir saßen im hintersten Raum des verlassenen Ostflügels, um zu verschnaufen. Die Tür war blockiert, die Fenster abgedunkelt. Drinnen roch es nach Staub, altem Desinfektionsmittel und etwas Eisenhaltigem, das nicht näher zu bestimmen war. Die Neonröhren an der Decke summten schwach, flackerten gelegentlich, als würden sie sich an ihre Funktion erinnern müssen. Während Camilla Tiagos Schulter versorgte, der Aufprall auf den Medikamentenschrank hatte ihn übel erwischt, schloss ich die Augen. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen, aber stattdessen kamen Erinnerungen. Alte Bilder, schmutzig und vergilbt wie das Licht hier im Flur. Ich war 7 Jahre alt, als ich das erste Mal im St. Eve's Hospital lag. Damals wusste ich nicht, was in mir lebte. Ich hatte nicht begriffen, dass der Schmerz in meinen Knochen, das bleierne Gefühl in meinen Gliedern und die Übelkeit, die mich jede Nacht um den Schlaf brachte, einen Namen hatten. Krebs. Meine Eltern hatten geweint, aber sie glaubten an Hoffnung. Mein Vater, ein großer, ruhiger Mann mit dicken Händen und schmalem Lächeln, war der Erste, der mir sagte, ich sei mutig. Meine Mutter sagte es auch, aber mit zitternder Stimme, während sie nachts im Badezimmer saß und dachte, ich höre sie nicht. In der Station neben mir lag ein anderes Kind. Ein Mädchen mit honigfarbenen Augen, aschblondem Haar und einer Stimme, die selbst in den düstersten Nächten wie ein Sonnenstrahl klang. Sie hieß Camilla. Sie war schon länger dort. 2 Jahre, sagte man. Nicht wegen einer körperlichen Krankheit, sondern wegen Schlaflosigkeit und Albträumen, die ihr die Kraft aus dem Leib zogen. Die Ärzte redeten von chronischer Insomnie mit Halluzinationen, aber niemand konnte ihr helfen. Wir wurden Freunde, weil wir nichts anderes hatten. Tagsüber spielten wir mit Bauklötzen oder sahen alte Zeichentrickfilme im Gemeinschaftsraum. Nachts flüchteten wir uns in Gespräche, um nicht dem Schmerz oder den Schatten zu verfallen. Eines Abends, als der Regen gegen die Fenster prasselte und der Wind in den Gängen heulte, flüsterte sie mir zu, »Ich habe gestern jemanden getroffen.« »Wen?« fragte ich. »Eine Prinzessin.« Ich lachte. Damals glaubte ich nicht mehr an Märchen. Ich war 7 Jahre alt, krank, müde, und zu oft hatte ich gesehen, wie andere Kinder nicht zurückkehrten. Ich schüttelte den Kopf. Prinzessinnen gibt es nicht, nur Spritzen und Chemo. Sie war nicht gekränkt. Sie lächelte. Doch, ich kann sie dir zeigen. Sie wohnt in der alten Kapelle hinter dem Garten. Sie ist wunderschön, ganz weiß. Und sie kann Wünsche erfüllen. Ich wollte ihr nicht glauben. Aber als ich in dieser Nacht wieder nicht schlafen konnte und der Schmerz mich erneut durchzuckte, dachte ich an ihre Worte, an die Ruhe in ihrer Stimme. Und irgendwann, in einem Moment kindlicher Verzweiflung, sagte ich leise: Zeig sie mir. Camilla kam in der Nacht, zog mich aus dem Bett, barfuß, im Krankenhauskittel. Wir schlichen durch die leeren Flure, vorbei an den Schlafstationen, vorbei an der Cafeteria. Niemand hielt uns auf. Vielleicht, weil niemand hinsah. Der Weg zur alten Kapelle führte durch einen verlassenen Gartengang. Die Fenster waren verriegelt, das Gras wild und hoch, aber Camilla kannte jeden Schritt. Als wir an den alten eisernen Toren vorbeigingen, sah ich die Silhouette einer Gestalt im Licht eines Laternenpfostens, der flackerte wie eine Kerze im Wind. Sie war da. Lucienne. Sie saß auf einer steinernen Bank, das Licht fiel auf ihre Haut, die wie Porzellan wirkte. Zu glatt, zu weiß, zu perfekt. Ihr Haar fiel wie silberne Fäden über die Schultern. In ihren Augen spiegelten sich Dinge, die ich nicht verstand. Und doch war sie wunderschön. Nicht wie ein Mensch, eher wie eine Idee. Camilla rannte zu ihr, sprang auf ihren Schoß wie ein Kind zu seiner Mutter. »Das ist Leandro«, sagte sie stolz. »Er ist mein Freund.« Lucienne lächelte. Es war kein menschliches Lächeln, es war zu ruhig, zu still. »Du hast einen Wunsch, Leandro. Ich sehe es.« Ich war stumm. Ich wollte keine Spielsachen, keine Reichtümer. Ich wollte schlafen. Ich wollte eine Nacht, in der ich nicht weinte oder mich wand. Eine Nacht ohne Schmerzen. »Dann sei still«, sagte sie, »und hör zu.« Sie sang. Kein Lied, das ich kannte. Und doch kannte ich jede Note. Ihre Stimme war wie Nebel, der sich in meine Gedanken legte, wie Wasser, das jede Falte meiner Angst glättete. Ich schlief ein, und als ich erwachte, lag ich in meinem Krankenhausbett, zugedeckt, Camilla zusammengerollt an meiner Seite, schnarchend wie ein Kätzchen. Ich fühlte mich gut. Zum ersten Mal seit Wochen. Ich erzählte es niemandem. Wer hätte mir geglaubt? Es war Jahre später, als mein Vater starb. Plötzlich, ohne Warnung. Herzversagen. Ich war 16. Und der Schmerz war schlimmer als jeder Knochenbruch, jede Nadel, jede Infusion. Da erinnerte ich mich an Lucienne. Und ich kehrte zurück nach St. Ives. Nicht, weil ich glaubte, sie könnte ihn retten, sondern weil ich hoffte. Ich hatte meine beste Freundin zurückgelassen, meine Vergangenheit verdrängt, mein Leben weitergeführt. Doch St. Ives hatte mich nie losgelassen. Und tief in mir wusste ich, auch Lucienne nicht. Ein Geräusch ließ mich aus den Gedanken reißen. Ein leises Kratzen. Dann ein dumpfer Schlag. Camilla erstarrte. Thiago griff zur Metallstange. Ich stand auf. Trat an die Tür, hörte das Flüstern jenseits des Ganges. Worte in einer Sprache, die zu alt war, um sie zu verstehen. Und dann sagte ich nur, sie kommen. Wir verließen den Raum, ohne zu sprechen. Die Stimmen hinter der Wand hatten aufgehört, doch das bedeutete nichts Gutes. Engel reden selten. Und wenn sie reden, dann nie zweimal dasselbe. Immer sind es Fragmente, Gebete, Warnungen oder das Echo von etwas, das nie menschlich war. Der Gang, den wir betraten, führte an einer Reihe geschlossener Türen vorbei. Manche waren mit Warnschildern versehen, andere mit aufgeklebten Namen, die längst ausgeblichen waren. Raum 9, 10, 11. Alles verlassene Zimmer des alten Flügels. Der Lack blätterte von den Türklinken, als wir sie streiften. Das Licht war nur noch ein dünner Schein aus meiner Taschenlampe. Alles andere flackerte oder war ganz erloschen. Wir suchten nicht nach einem Versteck. Wir suchten nach der Erinnerung, nach dem Ursprung. Ich musste den beiden erzählen, was damals wirklich geschehen war, auch wenn es bedeutete, mich selbst zu verraten. Wir fanden einen kleinen Lagerraum. Darin standen alte Betten, zusammengerollte Matratzen und ein zerbrochener Rollstuhl. Der Raum roch modrig, aber er war leer. Ich schloss die Tür. Camilla zündete eine kleine LED-Lampe aus ihrem Rucksack an. Ein fahles Licht breitete sich aus. »Setzt euch«, sagte ich leise. Sie sahen mich fragend an, doch sie gehorchten. Ich ließ mich auf eine Matratze sinken und begann zu sprechen. »Ich habe nicht nur Lucienne getroffen, als ich ein Kind war. Ich habe ihr auch etwas gegeben.« Camilla runzelte die Stirn. »Du meinst deinen Wunsch?« Ich nickte. »Den ersten, den der angeblich frei ist.« Thiago warf einen kurzen Blick zur Tür. Draußen war es wieder still, aber niemand glaubte daran, dass es enden würde. Nicht wirklich. Sie fragte mich damals, was ich mir wünsche. Ich war 7 Jahre alt, völlig ausgezehrt von der Behandlung, krank vor Schmerz und Schlaflosigkeit. Also sagte ich, ich will schlafen. Nur schlafen. »Und?« flüsterte Camilla. Sie sang. Kein Lied, wie man es kennt. Es war wie ein Gedicht aus Staub. Wie ein Lullaby, das nicht für Menschen gemacht wurde. Und ich schlief. Ich schlief tief und ruhig und träumte von nichts. Es war das erste Mal, dass ich vergessen konnte, dass ich krank war. Ich sah in ihre Gesichter. Camilla war bleich. Thiago blickte zu Boden. »Und der Preis?«, fragte sie schließlich. Ich schüttelte den Kopf. »Den gab es damals nicht. Nicht spürbar. Ich war ein Kind. Sie sagte, der erste Wunsch sei frei. Aber du glaubst ihr nicht?« »Nein.« Ich erinnerte mich an die Sekunden nach dem Erwachen, an den dünnen Faden silbernen Lichts, der durch mein Fenster kroch, an Camilla, die an meiner Seite schlief, und an etwas anderes. Einen Schatten in der Ecke des Zimmers, schwarz wie ein verbrannter Vorhang, zu groß, zu still. Ich hatte ihn damals verdrängt, aber er war da. Ich glaube, sie hat mir nicht nur Schlaf geschenkt. Ich glaube, sie hat etwas von mir genommen. Thiago sah auf. Was denn? Etwas, das ich erst Jahre später vermissen sollte. Vertrauen. Hoffnung. Oder vielleicht war es ein Teil meiner Seele. Camilla schüttelte den Kopf. Du bist nicht anders. Nicht leer. Vielleicht nicht, sagte ich. Aber ich habe später gemerkt, dass ich nie wieder so geträumt habe wie davor. Nie wieder tief, nie wieder hell. Immer nur dunkle, stille Räume. Immer nur Schatten. Selbst in guten Nächten. Ein Windstoß ließ das Fenster im Lagerraum klirren. Wir schreckten alle zusammen. Es war kein Winter draußen. Das wusste ich. Der Innenhof war ummauert. Ich stand auf und blickte hinaus. Nichts. Doch auf der Scheibe hatte sich etwas niedergeschlagen. Nicht von außen, sondern von innen. Ein dünner Reif aus Frost. »Sie kommen näher«, flüsterte ich. »Lucienne oder die Engel?« fragte Thiago. Ich zögerte. Dann sagte ich, beide. Camilla trat neben mich. Du hast also geglaubt, sie sei eine Art Göttin? Nein. Ich wusste nicht, was sie war, nur, dass sie Macht hatte und dass sie mich gesehen hat. In einer Weise, wie es kein Arzt, keine Schwester, nicht einmal meine Eltern konnten. Thiago fluchte leise. »Und was ist mit deinem zweiten Wunsch?« Ich schwieg. Die Erinnerung daran war wie ein Splitter unter der Haut. »Das kommt später«, sagte ich. »Aber glaubt mir, wenn sie einem Kind einen Wunsch erfüllt, ist das kein Geschenk, es ist ein Vertrag. Und dieser Ort ist ihr Tempel.« Ein fernes Geräusch vibrierte durch die Wände. Nicht laut, aber tief. Ein summendes Grollen, wie das Dröhnen eines unterirdischen Motors. Wir sahen uns an. »Was war das?« fragte Camilla. »Ein Chor«, sagte ich tonlos. »Einer von den Höheren.« Thiago wurde blass. »Und was sollen wir tun?« Ich drehte mich zu ihnen. »Wir müssen zurück zum alten Trakt. Dort, wo alles begann. Wenn wir Lucienne finden wollen, wirklich finden, dann nur dort.« Camilla atmete tief durch. »Dann gehen wir.« Ich warf einen letzten Blick auf das Fenster. Die Eisblume darauf war verschwunden. Doch der Abdruck einer Hand blieb. 5 lange, dürrgezogene Finger. Kein Mensch hatte das hinterlassen. Wir verließen den Raum. Schritt für Schritt. Wieder hinein in das Dunkel. Wieder hinein in die Schatten. Die Engel warteten. Lucienne wartete. Und mein zweiter Wunsch lag noch vor uns.
Die Treppenstufen knarrten unter unseren Schritten. Jeder einzelne klang wie das Knacken alter Knochen. Das Licht war kaum mehr als ein trüber Schein, den meine Taschenlampe warf, aber es reichte aus, um die feuchten Wände zu zeigen, mit schwarzen Rissen, die sich wie Adern durch den Putz zogen. Wir waren auf dem Weg zur Leichenhalle. Ein Ort, der selbst am helllichten Tag gemieden wurde. Früher war er funktional, ein Ort der Stille und des Abschieds. Heute war er anders. Es gab Geschichten, Gerüchte über Bewegungen in der Dunkelheit, über Lichter, die durch geschlossene Türen drangen, über Schreie, die keiner erklären konnte. Und ich wusste, vieles davon war wahr. Wir erreichten den unteren Flur. Der Luftzug hier war dicker, schwerer. Er roch nach Formaldehyd, Desinfektionsmittel und etwas anderem, etwas Süßlichem, Verbranntem. Der Geruch von Dingen, die nicht mehr ganz tot und doch nicht mehr lebendig waren. Camilla fröstelte. Thiago schwieg, aber ich sah, wie seine Finger sich um die Metallstange in seiner Hand verkrampften. »Gleich da vorne«, flüsterte ich. »Noch 3 Türen.« Die ersten beiden Räume waren leer. Kalte Tische, verlassene Arbeitsflächen, rostige Werkzeuge. Aber der dritte Raum, der war nicht wie die anderen. Ich drückte die Tür langsam auf. Die Kälte traf mich wie ein Schlag. Nicht wie normale Kälte. Sie brannte sich in die Haut, hinterließ Frost auf den Wimpern, ließ die Luft in den Lungen gefrieren. Die Leichenhalle war schwach beleuchtet, doch im Zentrum des Raumes hingen 2 warme, goldene Lichter. Schwebend, pulsierend, wie kleine Sonnen in Miniaturform. Auf den Tischen darunter lagen 2 Körper. Camilla stieß ein erschrockenes Keuchen aus, dann bedeckte sie den Mund mit der Hand. Thiago wich einen Schritt zurück. Einer der Körper zuckte. Nur leicht. Doch genug, dass ich sah, wie sich der Brustkorb hob, ganz sachte. Der Mund öffnete sich, lautlos, und formte ein einziges Wort. Hilfe. Ich trat einen Schritt näher, obwohl jede Faser meines Körpers mich zum Umkehren drängte. Dann spürte ich es. Etwas bewegte sich hinter mir. Langsam. Schwer. Schlurfend. Ich drehte mich um. Ein Engel stand in der Tür. Er war größer als die anderen, sicher über 3 Meter hoch. Seine Gliedmaßen schienen zu lang, die Schultern von bleigrauen Platten bedeckt, die sich in sein Fleisch gefressen hatten. Über seinem Haupt schwebte der typische Knochenring, aber dieser war nicht rund, sondern in sich verdreht, als sei er von innen heraus zerbrochen worden. Seine Augen, wenn man sie so nennen konnte, waren viele. In der Maske verborgen, doch ich spürte sie. Dutzende Blicke, die sich auf mich richteten, jeder einzelne wie eine Nadel, die sich in mein Fleisch bohrte. Er trat näher an die schwebende Seele heran, die über dem Tisch pulsierte. Seine Hand, groß wie mein Kopf, streckte sich langsam aus, Finger wie Zangen. Ich sah, wie die Lichtkugel zu flackern begann, als hätte sie Angst. Und dann sah ich es. Der Körper auf dem Tisch war noch nicht tot, noch nicht ganz. Die Seele war noch verbunden, noch am Leben. Und das Ding wollte sie trotzdem.
Nein, flüsterte ich, nicht diesmal.
Ich griff nach meinem Schlagstock, lächerlich. Aber mehr hatte ich nicht. Ich stürmte vor. Der Engel sah mich, oder spürte mich zumindest. Er drehte sich langsam, majestätisch und albtraumhaft zugleich. Ich rammte ihm den Schlagstock gegen den Hals. Keine Wirkung. Er griff nach mir und seine Finger streiften meine Schulter. Kälte. Nicht wie Eis, sondern wie Leere. Als hätte er ein Stück meiner Wärme mitgenommen. Camilla schrie. Thiago warf etwas, ein Skalpell vielleicht, vielleicht nur ein Stück Metall. Es prallte wirkungslos von der Rüstung des Wesens ab. Ich taumelte zurück. Meine Sicht verschwamm. Dann war Camilla bei mir. Sie zog mich hinter den Tisch, während Thiago sich schützend vor uns stellte, den Rücken gegen die Kälte gespannt.
»Es ist zu stark«, keuchte ich. »Wir müssen es ablenken«, rief Camilla.
Und dann geschah es. Die zweite Seele, die zweite goldene Lichtkugel, erhob sich. Langsam, lautlos. Sie schwebte zur Decke, dann verschwand sie einfach. Wie ein Stern, der verlischt. Der Engel brüllte. Ein Laut, der wie gebrochene Kirchenfenster klang, wie einstürzende Kathedralen. Er taumelte, als hätte ihn etwas geschwächt.
»Jetzt«, rief ich, »der Halo!«
Thiago sprang nach vorne, in seinen Händen ein abgebrochener metallischer Hebel. Mit einem wilden Schrei rammte er ihn gegen den Knochenkreis über dem Kopf des Wesens. Der erste Schlag riss eine Kerbe hinein, der zweite ließ ihn erzittern. Ich griff mit letzter Kraft zu einem Skalpell und schleuderte es. Es traf. Der Halo zerbarst. Der Engel fiel zurück, der Körper brach zusammen wie eine Marionette, der man die Fäden zerschnitten hatte. Schwarzes Blut sickerte auf den Boden, dampfte leicht im kalten Raum. Wir keuchten. Zittrig. Benommen. Dann sah ich den Körper auf dem Tisch. Er war tot.
Nicht mehr fast. Ganz. Die Seele war verschwunden.
Zu spät, flüsterte ich.
Oder gerettet, murmelte Camilla.
Wir blieben noch einen Moment, dann verließen wir die Leichenhalle. Ich wusste jetzt, was ich verloren hatte, als ich meinen zweiten Wunsch ausgesprochen hatte. Es war mein Vater gewesen. Ich hatte zu Lucienne gesagt, bring ihn zurück. Und sie hatte gesagt, ich kann ihn nicht hören. Seine Seele ruft mich nicht. Das bedeutete, er war weg. Nicht einfach gestorben, sondern verschwunden. Jenseits aller Rufe, jenseits aller Macht. Jetzt wusste ich auch, warum. Die Engel hatten ihn geholt. Der Weg zur alten Kapelle war einer, den ich eigentlich nie wieder hatte betreten wollen. Die Erinnerung daran war zu tief in mir vergraben, wie ein Splitter unter der Haut, der nie ganz herausgezogen worden war. Doch in dieser Nacht, nach allem, was wir gesehen und überlebt hatten, blieb uns keine Wahl. Wenn es eine Chance gab, Lucienne wiederzufinden, dann führte sie nur über diesen vergessenen Pfad. Camilla kannte den Weg besser als jeder von uns. Auch wenn sie kaum sprach, spürte ich in ihren Bewegungen eine merkwürdige Entschlossenheit. Es war, als würde sie nicht nur zurückkehren, sondern heimkehren. Wir verließen den Trakt der Leichenhalle durch eine verrostete Nebentür. Dahinter lagen alte Versorgungstunnel, einst benutzt, um Vorräte diskret zwischen den Flügeln zu transportieren. Jetzt waren sie dunkel, feucht und krumm, wie das Rückgrat eines toten Tiers. Unsere Schritte hallten durch die Gänge, obwohl wir versuchten, leise zu sein. Die Dunkelheit war hier nicht nur visuell, sie war physisch. Sie drückte sich auf die Haut, zog an den Nerven, flüsterte zwischen den Knochen. An einer Kreuzung blieb Camilla stehen. Der Lichtkegel meiner Taschenlampe schnitt durch Spinnweben und streifte über ein rostiges Schild. Darauf stand Therapieflügel, West, Kapelle, rückwärtiger Garten. Wir bogen ab.
»Das war früher nicht offen«, sagte Thiago.
»Ist es auch nicht«,
antwortete Camilla. Lucienne öffnet nur, wenn sie will. Die Tür am Ende des Ganges war anders als alle anderen. Sie bestand aus dunklem Eichenholz mit einem kreisrunden Metallgriff, der seltsam warm war, als ich ihn berührte. Darüber war in verwitterter Schrift ein einzelnes Wort eingeritzt: Licht. Ich drückte die Tür auf. Der Raum dahinter war keine Kapelle mehr. Nicht im herkömmlichen Sinn. Die Architektur erinnerte eher an ein Gewächshaus. Eine riesige Halle mit gewölbtem Glasdach, das sich hoch über uns spannte. Der Himmel darüber war in silbernes Dämmerlicht getaucht, das nicht von dieser Welt stammen konnte. Die Halle selbst war erfüllt von üppigem, fremdartigem Pflanzenwuchs. Lianen hingen von der Decke. Blätter in blassen Grün- und Blautönen leuchteten im Zwielicht. Es roch nach Moos, Regen und etwas, das ich nur als Ewigkeit bezeichnen konnte. Und überall in der Luft Lichter. Sie schwebten wie Glühwürmchen durch die Luft, manche nur Punkte, andere mit vagen menschlichen Silhouetten. Ich erkannte sie sofort. Fragmente, Reste, Seelen. Camilla führte uns schweigend über einen schmalen Pfad aus alten Steinen. Zwischen den Pflanzen bewegten sich Schatten. Keine Engel, aber auch keine Menschen. Die Schatten flüsterten, beobachteten, verschwanden, wenn man sie direkt anblickte. Schließlich erreichten wir eine große Doppeltür am Ende der Halle. Camilla klopfte. Ein leiser Ton, wie das Anschlagen einer Porzellantasse. Dann ein Summen. Ein Klicken, und die Tür öffnete sich von selbst. Drinnen war es still. Der Raum war eingerichtet wie ein Teezimmer aus einer anderen Zeit. Weiche, bunte Kissen lagen auf plüschigen Sesseln. Ein kleiner Tisch war gedeckt mit Tee, Keksen und Marmeladengläsern. An den Wänden hingen Spitzengardinen, und der Teppich unter unseren Füßen war dick und samtig. Auf einem der Sessel saß Lucienne. Sie rührte gerade Honig in eine Tasse und sah uns mit einem Ausdruck an, den ich nicht deuten konnte. »Leandro«, sagte sie. Ihre Stimme war noch immer wie damals. Zu glatt, zu still, zu klar. »Du bist gewachsen.« Ich trat ein. Die Luft roch nach Lavendel und altem Papier. »Ich hatte Fragen«, sagte ich. »Ich weiß.« Camilla setzte sich sofort auf ein Kissen am Boden. Wie ein Kind. Thiago blieb hinter mir stehen, wie ein Wächter. »Die Engel«, begann ich. »Sie nehmen die Seelen der Toten.« Lucienne nickte. »Sie versuchen, sich zu erinnern, wer sie einmal waren, aber sie sind nur noch Fragmente, leere Schalen. Sie haben meinen Vater geholt.« Lucienne sah mich mit einem Hauch von Mitleid an. »Dann war er zu lange fort.« »Ich kann nur rufen, was noch ruft.« Ich schluckte. Die Worte taten weh, aber sie waren nicht neu. Ich hatte es gewusst, tief in mir. Dann kam etwas anderes. Eine Bewegung. Ein weiterer Gast im Raum. Auf der gegenüberliegenden Couch lag ein Mann, halb schlafend, halb wach. Schwarze Kleidung, ein bleiches Gesicht. In seinen Augen glomm etwas Unangenehmes. Er war nicht wie die anderen. Lucienne lächelte. »Das ist Elias, ein Begleiter, ein Wächter, manchmal ein Richter.« Er hob kurz die Hand, sagte aber nichts. »Warum habt ihr mich zurückgeholt?«, fragte ich. »Du bist nie gegangen«, sagte Lucienne. »Du trägst deinen ersten Wunsch immer noch in dir. Und deinen zweiten.« Ich fühlte plötzlich, wie sich die Luft veränderte. Die Schatten hinter den Fenstern zitterten. »Du bist zurückgekommen, weil du bereit bist zu verstehen«, sagte sie. Ich wusste, dass das nur der Anfang war, denn die Tür, die ich geöffnet hatte, ließ sich nicht mehr schließen.
Lucienne schenkte mir Tee ein, als wäre dies ein ganz normaler Nachmittag in irgendeinem englischen Herrenhaus. Der Duft von Honig und Kräutern stieg aus der Tasse auf. Aber er überdeckte nicht den bitteren Unterton, den dieser Ort verströmte. Ein Nachhall von Tod, Vergessen und etwas, das sich nicht in Worten fassen ließ. Ich nahm die Tasse entgegen, ohne zu trinken. Meine Hände zitterten leicht. Ob vor Kälte oder Erkenntnis, wusste ich nicht. »Du weißt, warum ich hier bin«, sagte ich. Lucienne nickte langsam, legte den Löffel mit einer eleganten Bewegung auf den Rand der Untertasse. Ihre Augen, zu hell, um echt zu wirken, trafen meine. »Du möchtest deinen Vater zurück«, ich nickte. »Du hast gesagt, du kannst Wünsche erfüllen. Ich will, dass er lebt.« Für einen Moment war alles still. Selbst die flackernden Seelenlichter, die in der Luft tanzten, schienen anzuhalten. Dann sprach sie, sanft und dennoch unaufhaltsam, »Ich kann viel, aber ich bin keine Göttin. Wenn eine Seele mich ruft, kann ich ihr folgen. Doch dein Vater ruft nicht mehr.« »Was heißt das?« Meine Stimme klang plötzlich viel lauter, als ich wollte. »Manche Seelen gehen zu weit. Sie lösen sich auf. Sie verschwinden in einem Ort, wo weder Licht noch Schatten sie erreichen. Ich kann nur rufen, was noch verbunden ist.« Ich schluckte. Der Schmerz schnürte mir die Kehle zu. »Ich habe alles verloren. Und du willst mir sagen, es gibt keine Möglichkeit, ihn zurückzubringen?« Lucienne legte den Kopf leicht schräg. »Leandro, ich habe dir einmal einen Wunsch erfüllt, als du zu jung warst, um den Preis zu verstehen. Beim zweiten Wunsch hast du mit Hoffnung bezahlt. Was du jetzt willst, verlangt mehr, als ich dir nehmen kann oder darf. Dann lügst du also. Du bist nicht die Lichtbringerin. Du bist etwas anderes.« Sie lächelte. Es war kein fröhliches Lächeln, eher bedauernd. »Du bist nicht der Erste, der das sagt.« Camilla sprach zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit. »Warum gibst du überhaupt Wünsche, wenn sie so gefährlich sind?« Lucienne antwortete sofort. »Weil ihr sie wollt. Eure Träume, eure Verluste, eure Gier. Ihr ruft nach mir. Ich antworte nur. Und ich nehme nur, was ihr zu geben bereit seid.« »Also, bist du der Teufel?« fragte ich. Ein leiser Laut, vielleicht ein Lachen, vielleicht der Flügelschlag von etwas Unsichtbarem. »Wenn ihr so wollt, doch ich habe nie behauptet, ein Engel zu sein.« Elias, der bleiche Mann auf der Couch, öffnete ein Auge. »Manche nennen sie Luzifer, andere nennen sie Erlöserin. Die Wahrheit ist, sie ist die Stimme im Dunkel, die euch zuhört, wenn niemand sonst es tut.« Ich stand auf. Meine Knie waren weich. Ich fühlte mich plötzlich ausgelaugt, wie ausgewrungen. »Dann war das alles umsonst. Ich bin nur zurückgekommen, um dir eine Frage zu stellen, auf die es keine Antwort gibt.« Lucienne blickte traurig. »Die Antwort ist einfach, Leandro. Du bist zurückgekommen, weil du noch einen Wunsch hast.« Ich drehte mich weg, sah Camilla an, dann Thiago, der schweigend in der Ecke stand, bereit jederzeit einzugreifen. »Und was passiert, wenn ich diesen dritten Wunsch ausspreche?« Lucienne schwieg. »Sag es mir«, forderte ich. »Ich habe das Recht, es zu wissen.« Sie sah mich lange an. Dann sagte sie mit einer Stimme, die wie ein ferner Glockenschlag klang, »Der erste Wunsch ist frei. Der zweite, fair. Der dritte, bindet dich an mich. Für immer.« Ich spürte, wie mein Herz langsamer schlug, wie sich etwas um meine Brust legte. Keine Hand, kein Band, sondern ein Gefühl. Camilla flüsterte, »Leandro, tu es nicht.« Thiago trat einen Schritt näher. »Egal, was du willst. Du wirst den Preis nicht kennen, bevor es zu spät ist. Aber ich wusste, dass ich nicht wegen meines Vaters hier war. Nicht nur. Ich war zurückgekommen, weil ich nicht aufhören konnte, an sie zu denken. An Lucienne. An den Moment in meiner Kindheit, als ich mich zum ersten Mal wirklich gesehen gefühlt hatte. Und ich wusste, das war der wahre Preis gewesen. Sie hatte mich damals nicht nur geheilt. Sie hatte einen Teil von mir mitgenommen. Und was ich in dieser Nacht zurückholen wollte, war vielleicht nie ganz mir gehört. Ich setzte die Tasse ab. »Ich brauche Zeit«, sagte ich. Lucienne nickte. Nimm dir, was du brauchst. Aber vergiss nicht. Je länger du wartest, desto näher kommen sie. In der Ferne, jenseits der gläsernen Kuppel, hörte ich etwas. Ein Flüstern, ein Wispern aus vielen Kehlen. Die Engel hatten uns gefunden.
Die Luft in Luciens Gewächshaus begann sich zu verändern. Sie war nicht mehr nur schwer, sie war geladen. Eine drückende Stille legte sich über den Raum, so dicht, dass selbst der Klang unserer Atmung zu laut wirkte. Camilla spürte es zuerst. Sie hob den Kopf, blinzelte, als wäre etwas Unsichtbares über sie hinweggezogen. »Sie sind da«, flüsterte sie. Lucienne stand auf. Ihre Bewegung war kaum sichtbar, fast schwebend. Die Tasse blieb unberührt auf dem Tisch, dampfend, als wäre nichts geschehen. Doch in ihren Augen glomm es. Nicht rot, nicht gold, sondern wie das Leuchten von Sternen, die nicht mehr existierten, deren Licht aber noch durch das Universum irrte. »Sie wissen, dass du hier bist, Leandro«, sagte sie. »Und sie wissen, dass du zögerst.« Die Tür hinter uns vibrierte. Dann ertönte ein dumpfer Schlag, schwer, scharf, wie eine Faust aus Eisen gegen eine Wand aus Glas. Thiago stellte sich schützend vor Camilla, hob seine improvisierte Waffe. Ich trat einen Schritt zurück, aber es war zu spät. Die Tür zersprang in einem gleißenden Lichtblitz. Sie stürmten herein. Drei Engel, mindestens, wahrscheinlich mehr. Sie waren nicht wie die Grigori, nicht mehr klobig und verrostet, sondern schlanker, eleganter, grausamer. Ihre Körper wirkten wie aus zerbrochenem Porzellan, das mit Fleisch und Metall verschmolzen war. Ihre Bewegungen erinnerten an Tänzer, doch jeder Schritt ließ den Boden unter ihnen gefrieren. Ihre Halos waren nicht mehr rund, sondern dornenartig, wie Kronen aus gebrochenem Licht. Der erste von ihnen warf Elias mit einem einzigen Schlag quer durch den Raum. Er krachte gegen ein Bücherregal, das in sich zusammenbrach. Der zweite stieß einen Schrei aus, ein vielstimmiges Echo, als würden 20 Stimmen gleichzeitig sprechen, ohne sich zu einigen. Ich riss Camilla vom Boden hoch, zerrte sie hinter den Tisch, während Thiago sich mit einem Laut in die Schlacht stürzte. Er schlug dem nächsten Engel die Metallstange gegen den Hals. Der Schlag traf, doch der Engel reagierte nicht. Stattdessen griff er Thiago am Arm und zog ihn hoch, als wäre er ein Kind. Ich wollte aufspringen, helfen, aber Lucienne war schneller. Sie trat zwischen die Kreaturen und uns. Ihr Schatten schien sich zu vervielfältigen, zu wachsen. Für einen Moment wirkte sie größer, viel größer, als die Wände es zuließen. Ihre Hände, eben noch zart, streckten sich wie Flammen und aus ihren Schultern wuchsen silberne, zerfaserte Flügel. Sie wirbelte wie ein Sturm aus Licht und Schatten. »Dies ist mein Haus«, rief sie mit einer Stimme, die das Glas in den Fenstern erzittern ließ. Die Engel wankten. Zwei von ihnen zogen sich zurück. Doch einer blieb. Der Größte. Der mit der goldenen, verdrehten Krone. Er schien sich nicht zu fürchten. Seine Finger öffneten sich und aus seinen Handflächen tropfte schwarzes Licht. Es wirkte dickflüssig, wie Öl, das auf den Boden sickerte und dort kleine Rauchfahnen bildete. Lucienne atmete ein. Ein einziger langer Atemzug, der die Temperatur im Raum um einige Grad senkte. Dann trat sie näher. »Ihr wart einst meine Brüder«, sagte sie leise. »Ihr wart Licht. Jetzt seid ihr nur Hunger.« Der Engel fauchte, riss den Mund auf. Zu viele Zähne, zu viele Reihen. Dann sprang er. Was folgte, ließ sich kaum in Worte fassen. Ein Tanz. Ein Krieg. Ein Ringen von Kräften, die nicht mehr für menschliche Augen gedacht waren. Licht und Schatten prallten aufeinander, Funken flogen, der Boden zersplitterte. Camilla schrie, als sie einen Schlag nur um Haaresbreite verfehlte. Thiago versuchte, zwischen die Kämpfenden zu gelangen, wurde aber zurückgeschleudert. Ich fiel auf die Knie, nicht aus Furcht, sondern weil mein Kopf dröhnte. Etwas hatte mich erreicht. Etwas, das ich nicht verstand. Ein Echo. Eine Erinnerung oder ein Ruf. Ich sah ihn, meinen Vater. Er stand im Gewächshaus. unversehrt, in seinem alten Pullover. Er lächelte. »Leandro«, sagte er, »was immer du tust, tu es nicht.« Ich schloss die Augen. Als ich sie wieder öffnete, war er verschwunden. Und Lucien stand über dem gefallenen Engel, dessen Krone zerbrochen, dessen Körper zerfallen war. Zu Staub, zu Licht, zu nichts. Das Gewächshaus war still, doch der Boden war geborsten, das Glas gesprungen. Die Welt, in der wir standen, flackerte, als hielte sie sich nur noch mühsam zusammen. Lucien atmete schwer. »Sie werden nicht aufhören«, sagte sie. »Nicht, solange sie glauben, du bist noch frei.« Ich sah sie an. »Bin ich das?« Sie schwieg. Camilla zitternd lehnte sich an mich. »Was? Was passiert jetzt?« flüsterte sie. Ich wusste es nicht. Aber ich ahnte es. Denn ich spürte den dritten Wunsch bereits in meiner Kehle brennen.
Das Gewächshaus war still. Still, wie ein Raum nur sein kann, wenn etwas Heiliges gerade zerstört worden war. Die Überreste des letzten Engels hatten sich längst in Staub aufgelöst, doch ihre Präsenz war geblieben, wie ein leiser Nachhall, der sich in den Wänden, im Boden und in unseren Knochen festsetzte. Ich spürte den Druck meines dritten Wunsches in der Brust, wie ein glühender Stein, der gegen die Rippen schlug, unaufhaltsam, fordernd. Es war kein Wunsch mehr im eigentlichen Sinne. Es war ein Ruf. Camilla saß auf dem Boden, die Arme um die Knie geschlungen. Thiago lehnte benommen an einer umgestürzten Säule, sein Gesicht bleich, seine Augen halb geschlossen. Und Lucienne stand vor mir, unversehrt, aber verändert. Ihre silbernen Flügel waren wieder verschwunden, doch in ihren Pupillen drehte sich noch immer ein Licht, das aus einer anderen Welt stammte. »Du bist bereit«, sagte sie. Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht einmal, was ich noch wünschen soll.« »Das ist der Trick«, antwortete sie leise. »Wenn du es weißt, ist es zu spät. Wenn du es nicht weißt, ist es genau der richtige Moment.« Ich wandte mich von ihr ab und blickte hinaus. Die Ranken des Gewächshauses hatten sich bewegt, langsam, fast unmerklich, aber stetig. Sie umschlangen nun die Fensterrahmen, hingen schwer in der Luft. Die Lichter, diese geisterhaften Seelenfragmente, hatten sich zurückgezogen. Nur eine einzige Kugel aus Licht schwebte noch in der Mitte des Raumes, flackernd, als würde sie jeden Moment verlöschen. Was geschieht mit den Seelen, die sie nehmen? Ich hörte meine eigene Stimme kaum. Lucien trat näher. Manche Engel nähren sich an ihnen, in der Hoffnung, wieder ganz zu werden. Doch es funktioniert nicht. Sie trinken Licht, doch sie bleiben leer. Andere sammeln sie, in der Hoffnung, dass sie eines Tages wiederverwendet werden können. Wiederverwendet? Wiederholte ich. Wiedergeboren, rekonstruiert, gespeichert. Ihre Stimme klang beinahe traurig. Aber das ist nicht meine Macht. Ich bewache. Ich bewahre. Ich bin die, die bleibt, wenn der letzte Mensch vergessen hat, wie man betet. Ich drehte mich wieder zu ihr. Und wenn ich dich bitte, alles rückgängig zu machen? Alles, was geschehen ist? Sie neigte den Kopf. Dann würde ich fragen, für welchen Preis? Ich verstand. Nichts war umsonst. Schon gar nicht der dritte Wunsch. Ich atmete tief ein, fühlte die zerschlagene Luft in meinen Lungen brennen. Dann trat ich einen Schritt vor. »Ich wünsche mir«, begann ich, »dass Camilla lebt, dass sie sicher ist, dass die nie wieder zurückkommen muss.« Camilla sah mich an, als hätte ich ihr gerade ein Messer in die Hand gedrückt und gesagt, sie solle mich erstechen. »Nein«, flüsterte sie. »Leandro, nein!« Doch es war bereits geschehen. Lucien schloss die Augen. Die Luft verdichtete sich. Etwas zog an mir, nicht körperlich, sondern innerlich. Als würde man einen Nerv auftrennen, einen Gedanken aus dem Schädel reißen. Ich schrie nicht. Ich konnte es nicht.
Der Schmerz war zu absolut, zu jenseitig, um laut zu sein. Camilla sprang auf, versuchte mich zu halten. Ihre Finger glitten durch meine Haut, als wäre ich schon nicht mehr ganz da. Thiago rief meinen Namen, aber seine Stimme war nur noch ein ferner Hall, wie von unter Wasser. Lucienne trat zurück. Ihre Silhouette war blasser geworden, durchscheinender. »Dein Wunsch wurde erfüllt«, sagte sie. Ich fühlte es. Etwas in mir war leer, aber nicht tot. Anders. Ich war nicht mehr derselbe. Und vielleicht war das der Punkt. Camilla hielt mich noch immer. Ich blickte in ihre Augen. Da war Tränen. Da war Wut. Und da war Verständnis. »Ich hätte das nicht gewollt«, flüsterte sie. »Ich weiß«, sagte ich. »Oder dachte ich es nur?« Dann verblasste alles. Was bleibt, sind die Schatten, die Stimmen in den Korridoren. Das Licht auf Station 18 flackert noch immer, aber nur, wenn man alleine vorbeigeht. Die Engel sind noch da, nur leiser geworden, zurückhaltender. In den Personalakten taucht mein Name nicht mehr auf. Auch kein Bild. Nur ein alter Sicherheitspass, ohne Magnetstreifen, mit verblichener Tinte. L. Elwood. Nachtschicht. Camilla lebt heute in einem anderen Land. Sie spricht nicht mehr über das Krankenhaus. Aber manchmal, wenn sie einschläft, hört sie eine Melodie. Leise. Fremd. Traurig. Luciens Lied. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin, vielleicht im Gewächshaus, vielleicht in der Stille zwischen zwei Atemzügen, vielleicht in der goldenen Kugel, die nie erlosch, aber ich weiß, dass Camilla sicher ist und dass mein dritter Wunsch erfüllt wurde. Dafür gehöre ich nun ihr, für immer.